Und ich finde, bei dieser Geschichte gibt es immer wieder Punkte, wo wir wahrscheinlich denken, wie konnten die nur so kompliziert oder wieso konnten die nur so. Aber ich glaube, es hat immer wieder Punkte, die wirklich mit uns relativ viel oder nach zusammen sind. Und ich werde die Geschichte auf einer relativ hohen Flughöhe anschauen. Also wir können nicht in alle Details, weil sonst sind wir ja am Mittag noch hier. Ja, viele Details werden wir nicht anschauen, aber die könnt ihr ja gern selbst nachlesen. Ganz grob hat die Geschichte wie vier Teile. Das ist zum Anfang die Gefangenschaft in Ägypten, dann die Errettung aus dieser Gefangenschaft, die Wüstenzeit und die Verheißung. Und was Gefangenschaft heißt, das können wir in den ersten Kapitel vom 2. Mose nachlesen. Also das war wirklich Gefangenschaft mit Unterdrückung, mit Zwangsarbeit, mit der Tötung der männlichen Nachkommen von den Israeliten. Und es wurde immer schlimmer mit Schikane bei der Arbeit. Also sie mussten nicht nur arbeiten und Leistung erbringen, sie wurden auch noch schikaniert. Es wurde ihnen auch noch schwer gemacht, um diese Leistung zu erbringen. Wenn man das so liest, kann man wirklich sagen, ein ganz übles Leben. Und aus dieser Gefangenschaft wurden die Israeliten ja dann befreit. Und ja, das Passamal ist so die Erinnerung an diese Befreiung. Danach ging es eigentlich der Verheißung entgegen. Und diese Wüstenzeit, also diese Zeit zwischen Errettung und Verheißung oder verheißenem Land, mit diesem Abschnitt wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Und ich starte mit der Errettung. Mit dem Passamal steht im 2. Mose 13, Vers 3. Mose sprach zum Volk: Behaltet diesen Tag in Erinnerung, denn heute werdet ihr aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Der Herr führt euch mit starker Hand hinaus. Also alles, was wir jetzt anschauen, das geht um die befreiten Israeliten. Es geht nicht mehr um Sklaven, sondern um befreite Menschen. Und vielleicht ist das schon ein kleiner Link, den wir zu uns machen können. Wir sind ja auch wie befreite Menschen, durch Jesus befreit. Aber da ganz kurz die Karte mit der Route. Die rote Route ist die wahrscheinliche Route, die Israeliten genommen haben. Und ich habe mir mal blau die Route eingezeichnet, die ich genommen hätte. Ja, das habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, wieso diese Umwege. Wäre nicht so extrem weit gewesen. Und die Antwort, wieso dieser Umweg, den lesen wir auch in der Bibel, auch im 2. Mose, Kapitel 13, Vers 17 und 18. Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Sinn ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die Richtung Schilfmeer führte. Also ich würde es das so interpretieren, dass das Volk Israel durch die Wüste gehen musste, weil weil Gott sie nicht schon gleich zu Beginn überfordern wollte. Ihr kennt ja die Geschichte alle, die Kämpfe, die standen ja ihnen noch bevor, oder? Die wurden nicht aufgehoben. Aber ich glaube, Gott wollte das befreite Volk nicht gerade am Anfang mit so einem Kampf konfrontieren. Und daher dieser Umweg. Und die ganze Zeit auf dieser Wanderung war Gott ja offensichtlich bei ihnen, auch das kennen wir. Ich lese da auch aus 2. Mose. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Nachts war in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie Tag und Nacht wandern. Tagsüber sahen sie die Wolkensäule vor sich und nachts die Feuersäule. Also ich denke, das ist schon noch, wenn wir jetzt so denken, das wäre schon noch cool. Gott offensichtlich bei uns, oder? Sichtbar mit der Wolkensäule und mit der Feuersäule. Und mit diesem Gott vor Augen kamen sie an die nächste Herausforderung am Roten Meer. Auch da kennen wir die Geschichte. Also die offensichtlich befreiten Israeliten mit der offensichtlichen Anwesenheit von Gott kommen an das Rote Meer. Und die Israeliten haben ja die ganze Befreiung miterlebt. Also das waren ja auch Wunder, oder? Die 7 oder die 10 Plagen. Also da haben sie ja erlebt, wie Gott ist. Und ich denke, das ist für mich schon ein bisschen erstaunlich, wie die Israeliten kurz nach ihrer Befreiung reagierten. Als die Israeliten den Pharao heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien Gott um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben sollen und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir in der Sklaverei geblieben, als in der Wüste umzukommen. Also ich denke, aus meiner Sicht schauen hier die Israeliten die Sklaverei schon sehr verklärt an. Also ihr müsst die Geschichte mal lesen, das war wirklich üble Sklaverei, üble Unterdrückung mit Tötung der Erstgeborenen und alles. Und sie sagen, eigentlich als Sklaven hatten wir es besser als jetzt, als Befreite. Obwohl, dass sie Gottes Macht offensichtlich erlebt haben, obwohl, dass sie Gottes Anwesenheit offensichtlich bei sich sahen. Und obwohl, dass Gott ihnen eine offensichtliche Verheißung gegeben hat, obwohl er ihnen gesagt hat, er führe sie in das verheißene Land. Und ja, diese Geschichte, die ging ja gut aus, das wisst ihr. Und im Vers 31 steht dann, als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Und dann ging die Reise weiter. Nach 1,5 Monaten war das Wunder von Mara, als sie Durst hatten und das Wasser bitter. Und sie wieder sagten, sie wären lieber in Ägypten gestorben. Das wäre besser gewesen. Ja, dort hatten sie sogar noch gesagt, dort hatten sie die Sklaverei noch mehr verklärt, aus meiner Sicht. Hatten sie gesagt, in Ägypten hatten wir wenigstens Fleisch und Brot und hier müssen wir verdursten. Die Geschichte ging dann weiter mit dem Wunder, mit den Manna und den Wachteln. Ich lese dir auch wieder. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in die Wüste gebracht, damit wir hier alle verhungern. Da frage ich mich schon, also spätestens da frage ich mich, hey, was waren das für Leute? Die haben all die Wunder erlebt, sie hatten Gott offensichtlich bei sich, als Wolkensäule und Feuersäule. Und immer wenn eine Herausforderung kam, dann waren sie, also unzufrieden ist vielleicht untertrieben, da waren sie total, sahen nicht mehr weiter. Taten so, als gäbe es Gott nicht, oder? Und die Geschichte wiederholt sich eigentlich immer. Kam die große Herausforderung, sie sagten, sie wären lieber gestorben in Ägypten und so. Und dann griff Gott ein und sie lobten Gott mit großem Preis. Und danach kam die nächste Herausforderung, oder? Ich habe mir noch eine Geschichte herausgepflückt, die des goldenen Kalbes. Als Mose die 10 Gebote auf dem Berg Sinai in Empfang nahm und weder Mose verfügbar war, noch die Feuer- und die Wolkensäule war dann nicht beim Volk, oder? Und ich finde, da hat denn die Israeliten sich irgendetwas Handfestes gesucht, das sie anbeten können, das ihnen Sicherheit geben kann. Und ich finde es schon tragisch, auch Aaron, der eigentlich sonst immer auf der Seite von Mose stand, wenn das Volk Israel klagte. Auch er macht da aktiv mit und gießt die Götzenfigur. Weil die Israeliten einfach einen, ich sage jetzt mal, einen verfügbaren Gott wollten, den sie klar vor Augen haben konnten. Nur weil Mose und Gott eine Zeit lang das nicht waren. Aber auch hier hört die Geschichte nicht auf. Und also ich kürze natürlich extrem ab. Gott erneuerte den Bund mit Israel und er gab ihnen nochmals die Zusicherung, in das verheißene Land gehen zu können. Ich komme noch zur letzten Geschichte, wo ich Parallelen finde. Ist die Geschichte von den Kundschaftern. Die 12 Kundschafter, die 40 Tage im verheißenen Land waren. Und das Interessante ist, sie bestätigten ja alle Verheißungen, die Gott gegeben hatte. Also, sie müssen eigentlich sagen, dass das, was Gott gesagt hat, dass das stimmt. Im übertragenen Sinn fließt in diesem Land Milch und Honig. Also dort gibt es alles im Überfluss. Und Gott hat ja nicht gesagt, dass dort keine anderen Völker sind. Aber dort finde ich, haben sie den Fokus auf andere Dinge gelegt. die Verheißung von Gott, die sie offensichtlich antrafen, die haben sie wie auf die Seite geschoben und haben nur gesagt, dort hat es die Völker sind extrem stark und alles. Und in der Bibel steht, sie haben die einen Kundschafter haben noch übertrieben und haben noch wie Geschichten dazu gedichtet. Und Josua und Kaleb hatten sie ja immer wieder daran erinnert, hey, Gott hat aber das uns verheißen, dass wir das Land einnehmen können. Wir sollten das doch angehen. Und nicht mal dort haben sie auf das reagiert. Und da war jetzt die Reaktion von Gott ein bisschen anders wie den vorherigen Malen. Wir lesen sie in 4. Mose 14, Vers 11. Wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollt ihr mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in eurer Mitte getan habe? Und die Israeliten mussten ja nochmals 40 Jahre durch die Wüste wandern und alle Menschen über 20 konnten nicht in das verheißene Land eingehen, außer Kaleb und Josua. Und Unglaube hat in dieser Geschichte für mich ganz viele, viele Gesichter. Also man muss ja bedenken, es waren die Israeliten, das war das auserwählte Volk, das waren Errettete, das waren nicht Heiden oder Ungläubige. Also Unglaube kann uns als Christen oder als Gläubige sehr gut betreffen. Zum Beispiel am Anfang, die schwierige Situation am Roten Meer, wo die Israeliten das Gefühl hatten, das hat jetzt Gott überhaupt nicht im Griff, oder? Das kann eine Form von Unglaube sein. Oder die alltäglichen Bedürfnisse von Essen und Trinken, dass wir das Gefühl haben, oder dass die Israeliten das Gefühl haben, Gott kann nicht mal im Alltag für uns sorgen. Oder mit dem goldenen Kalb, dass sich Gott immer verfügbar machen muss. Und ich denke, also mir geht es so, mindestens bei einem Punkt kann ich da eigentlich andocken und das in vielleicht auch in mein Leben übertragen. Ich glaube zum Beispiel die Errettung, also das ist offensichtlich, wir sind von Jesus errettet worden, oder? Wir gehen da nicht als Gefangene leben wir, sondern wir leben als errettete Menschen, wie dort die Israeliten eigentlich auch. Und wenn ich die Geschichte richtig gelesen habe, kommt 10-mal vor, dass das Volk Israel lieber in Ägypten geblieben wäre, als freie Menschen auf dem Weg in die Verheißung. Und dass sie die Zeit in Ägypten extrem glorifizierten. Und ich finde, je länger, dass sie von Ägypten weg waren, desto mehr hatten sie die Zeit glorifiziert. Und ganz am Schluss haben sie sogar die Wüstenzeit noch glorifiziert. Also da haben sie gesagt, lieber, also das Beste wäre in Ägypten gewesen, aber in der Wüste sterben wäre auch okay gewesen, wenn man das mit dem verheißenen Land vergleicht, oder? Ins verheißene Land, diese Kämpfe und so, das ist viel schlimmer als in der Wüste sterben. Und ich glaube, diese Form von Unglauben kann zum Teil auch bei uns vorkommen, dass wir uns gar nicht mehr wirklich bewusst sind, was für ein Vorrecht das wir haben, dass uns Jesus wirklich errettet hat. Dass wir nicht mehr irgendwie, ich nehme jetzt diese Sprache, Sklaven von anderen Dingen sind, sondern dass uns Jesus befreit hat. Dass wir uns nicht bewusst sind, was für ein Vorrecht es ist, so mit Gott zu leben. Oder die Wolken- und Feuersäule. Da müsste man doch denken, hey, wenn man Gott so offensichtlich vor Augen hat, dann muss man doch an ihn glauben. Ich denke einfach, wir haben eigentlich die Verheißung und die offensichtliche Zusage von Gott, dass er noch viel näher bei uns sein will, dass er als Heiliger Geist in uns leben will. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Unglaube, wenn wir das nicht schätzen oder auch nicht in Anspruch nehmen, dass Gott als Heiliger Geist in uns wohnt. Also näher geht nicht. Und wenn ich die Geschichte anschaue, also mir geht es so, ich denke immer, also nach dem 10. Mal hätten sie doch wissen müssen, dass Gott gut ist, oder? Wie konnten sie immer wieder zweifeln? Aber ich glaube, manchmal geht es uns auch so und wir legen unseren Fokus auch auf vielleicht Dinge, die wie ein Berg vor uns stehen und setzen den Fokus nicht auf das, was wir schon mit Gott erlebt haben. Und ich denke, es tut gut, wenn wir uns immer wieder bewusst werden, was wir schon alles mit Gott erlebt haben, was er schon alles für uns gemacht hat. Und aber auch auf die andere Seite, die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Wenn wir Gott uns wie verfügbar machen wollen, wenn wir die Spannung vielleicht nicht aushalten wollen oder können, dass Gott nicht immer direkt erlebbar ist und nicht immer so, wie wir es gerade wollen. Dass wir nur mit einem offensichtlichen Gottesbeweis leben können, wie das goldene Kalb war ja ein offensichtlicher Götze, die man anbeten konnte, oder? Und diese Spannung auszuhalten ist vielleicht auch Glaube. Und diese Spannung nicht auszuhalten ist vielleicht auch Unglaube. Oder die Geschichte mit den Kundschaftern, wo vielleicht der Verstand über die Verheißung von Gott gestellt wurde, wo wir bei Herausforderungen sagen, da kann uns jetzt Gott auch nicht helfen, wo wir vielleicht nur unsere eigenen Möglichkeiten anschauen. Ihr seht vielleicht noch andere Parallelen in dieser Geschichte, aber das waren jetzt so die Hauptparallelen, die ich gefunden habe. Und für mich zeigt diese Geschichte, dass man als Geretteter, gläubig oder ungläubig leben kann. Und da geht es nicht um das Gerettetsein, das ist unantastbar. Sondern es geht darum, dass wir als gerettete Menschen auch im Vertrauen auf Jesus oder auf Gott durchs Leben gehen. Dass wir Gott vertrauen bei den Herausforderungen und nicht so leben, als wären wir immer noch von Gott ferne. Ja, für mich war diese Geschichte, die hat mir bei gewissen Dingen wirklich die Augen geöffnet, weil sie so offensichtlich falsch gelaufen sind. Aber ich denke, bei uns gibt es vielleicht subtiler, gibt es eigentlich die gleichen Ansätze. Und wir dürfen jetzt noch zusammen das Abendmahl feiern. Und Ja, das ist ja auch eine offensichtliche Parallele zu dieser Geschichte. Ich lese nochmals die Worte aus 2. Mose 13, Vers 3 vor. Mose sprach zum Volk: Behaltet diesen Tag in Erinnerung, denn heute werdet ihr aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Der Herr führt euch mit starker Hand hinaus. Ja, und aufgrund von diesem Fest, vom Passafest, hat ja auch Jesus eigentlich das Abendmahl eingesetzt. Und ich möchte seine Einsetzungsworte noch lesen. Jetzt schlagt er mir das Alter durch. Ich lese aus Lukas 22, Vers 19 und 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Ich finde, wenn wir heute das Abendmahl nehmen, können wir es vielleicht mit dem Schwerpunkt darauf tun, damit wir daran denken, was Jesus für uns gemacht hat, dass er uns, wie das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat, dass er mit uns einen Bund geschlossen hat, dass er uns nicht nur eine Verheißung, sondern ganz viele Verheißungen zugesagt hat. Und ich denke, wir kommen immer wieder in Herausforderungen in unserem Leben, aber vielleicht ist auch das Abendmahl eine gute Möglichkeit, um sich wieder daran zu erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir ganz fest, dass du mit uns Menschen willst leben, dass du mit uns Menschen willst deine Geschichte schreiben. Und du willst da, obwohl dass du uns kennst oder weil du uns kennst, du siehst, wie wir immer wieder stolpern, wie wir die immer mal wieder nicht glauben, deinen Verheißen nicht glauben, dir nicht vertrauen. Und ich danke, dass wir dir einfach doch so viel wert gewesen sind, dass du sogar deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, zum einen Bund mit dir machen. Und er für uns gestorben ist, damit wir wieder total nach können connecten, damit wir dich wieder können in unserem Herz haben. Und ich bitte dich, dass wir einfach auch so können leben, dass wir können wie Errettete leben, dass wir können wie Gläubige leben, wo wissen, was du uns verheißen hast, dass wir in dem Vertrauen auf dich können leben. Ich danke, dass du uns einfach das Zeichen und das Symbol vom Abendmahl geschenkt hast. Amen.